Wie geht's uns damit? Mit dieser Aussage, dass Gott mich sieht. Nicht nur, wenn wir jetzt hier zusammensitzen, um Gott zu loben, um Gottes Wort zu hören, um etwas Neues von ihm oder auffrischen von seinem Wort, sondern in Situationen in unserem Leben, wo man vielleicht lieber so hört, Gott, guck weg. Es ist eine wunderbare Zusage. Du bist ein Gott, der mich sieht. Aber das war bei Abraham und Sarai, oder Abraham war sie damals noch, und Sarai nicht immer einfach. Es war die große Not in der Ehe, trotz Versprechen von Gott in 1. Mose 12, Vers 2. Und ich will dich zum großen Volk machen und will dich segnen und dir einen großen Namen machen und du sollst ein Segen sein. Ich will segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen und in dir sollen gesegnet werden alle Geschlechter auf Erden. Alle. Und Gott wiederholt diese Aussage mehrmals, in Kapitel 13, in Kapitel 15. Und Abraham sprach, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinem Haus wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird. Der soll dein Erbe sein. Und er ließ ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Und mit 85 keinen Nachkommen. Da kann man Bammel kriechen, oder? Das ist die Situation, die Abraham und Sarai tagtäglich beschäftigt. Was hat Gott mit uns vor? Diese große Zusagen und Jahr für Jahr nichts zu sehen und zu spüren. Sarai, Abrahams Frau, gebar ihm kein Kind. Das sieht Sarai in ihrer aussichtslosen Lage eine Möglichkeit, die uns mehrmals im Alten Testament begegnet. Hier und dann in 1. Mose 30 wieder bei Jakob und Rahel. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, dass ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie einen Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrahams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abraham, ihrem Mann, zur Frau. Nachdem Abraham 10 Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatte, 10 Jahre mit einer großen Zusage unterwegs und keine Anzeichen, dass ich irgendetwas tun würde. Was ist zu tun? Ich kann die beiden gut verstehen. Und Sarai hat die Lösung: Lieber Abraham, mach es doch wie die anderen orientalischen Männer auch. Geh doch zu meiner Magd und zeuge ein Kind für mich in ihr. Ich kann mir vorstellen, Abraham hatte Lust und Freude verspürt und war ohne diesen Vorschlag zu bedenken darauf eingegangen. Und so nahm alles seinen Lauf. Und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin gering. Nun spürt Hagar das, was wonach sich Sarah seit 10 Jahren sehnt. Dem Abraham sein kann. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, und das hat sie nun ihrer Herrin gezeigt. Sie achtete ihre Herrin gering. Und nun ist der Verursacher gefordert. Wie verhält sich Abraham? Ich lese wieder 2 Verse. Da sprach Sarai zu Abraham: Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich, über Abraham. Ich habe meine Magd dir in die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai: Siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie es dir gefällt. Da demütigte Sarai sie, sodass sie vor ihr floh. So sind wir Menschen. Das war nun die Frage. Sarai macht sich's einfach. Das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich, Abraham. Und Abraham kontert ebenso menschlich. Sieh, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir's gefällt. Und es kommt zu einer ausweglosen Situation. Die Demütigung Sarais. Da demütigte Sarai sie so, dass der Hagar nur eins blieb, dass sie vor ihr floh. Eben ganz menschlich, so wie wir als Menschen eben es erleben. Doch nun kommt der große Gott. Aber Gott. Aber der Engel des Herrn fand sie, die Hagar, bei einer Wasserquelle in der Wüste. Aber der Herr fand sie. Hier erfährt Hagar, dass sie gesehen, wahrgenommen wird. Gott ist ein Gott, der mich sieht. Und Hagar kann sich diesem Gott anvertrauen. Sie antwortet: Ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Ihm braucht sie keine Geschichten erzählen. Doch einfach ehrlich, wie es ist. Und er wird es uns, wie auch ihr, eine klare Antwort geben, die aus dieser verworrenen Situation herausführt. Sie ist uns nicht immer angenehm. Kehre wieder um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihre Hand. Hagar und oft auch wir müssen nach einem Fehlverhalten wieder an den Ursprung zurück. Doch Hagar bekommt eine große Verheißung mit. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr: Ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr: Siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären, dessen Namen sollst du Ismael nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Es wird ein Mann wie ein Wildesel sein, seine Hand wieder jedermann und jedermanns Hand wieder ihn, und er wird sich alle seinen Brüdern vor die Nase setzen. Das war dieser Ismael. Das arabische Volk in seiner ganzen Größe stammt von diesem Ismael ab. Doch was uns ermutigt und getrost in die Zukunft blicken lässt, ist die Erfahrung, die Hagar mit dem lebendigen Gott machen durfte. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete: Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach: Gewiss, ich habe hier hinter dem hergesehen, der mich angesehen hat. Und es dürfen wir in jeder Situation immer wieder neu erfahren. Gott sieht nicht, wie wir Menschen, in erster Linie unser Versagen, sondern mich als sein Geschöpf. Und er liebt, dass er liebt und immer wieder aufrichten will. Trotz aller Irrungen und Wirrungen, trotz Ungehorsam, eigenwilligem Handeln und Fehlverhalten. Er ist es, der mich in dieser Situation sieht. Hagar hat diese Erfahrungen viele Jahre, circa 15 bis 20 Jahre später, noch einmal erlebt. Wir lesen es in 1. Mose 21. Ich will jetzt, das würde zu weit führen, nicht mehr darüber einzusteigen. Aber Gott erlebt es, Hagar erlebt es wieder, dass Gott sie sieht, als sie flüchten muss. Damals hat sich Abraham ganz anders verhalten. Er hat zuerst Gott gefragt und Gott hat gesagt: Ja, schick die Sarah weg mit ihrem Sohn, das hat keinen Wert. Und dann hat er ihr einen Schlauch gegeben und Brot gegeben, einen Schlauch mit Wasser und Brot gegeben und sie losgeschickt in die Wüste. Und dann hat sie, als das Wasser aus war, in ihrer Hilflosigkeit ihren Ismael unter einen Busch gelegt und hat sich weit weg von ihr, von diesem Busch, nachgesetzt und hat gucken wollen, was passiert. Und dann kommt Gott wieder und sagt: Ich habe deinen Sohn gesehen, geh hin und geh mit ihm weiter. Ja, Gott sieht uns. Gott sieht uns auch, wenn wir Fehler machen. Aber er macht uns dann nicht zunichte, nicht fertig, wie wir Menschen das oft machen, sondern er richtet uns auf und gibt uns den Mut, weiterzugehen. Und wir dürfen weitergehen, weil wir dieses wissen: Du bist ein Gott, der mich sieht in jeder Situation. Das wünsche ich uns an jedem neuen Tag in diesem Jahr.
Guten Abend. Ich möchte mit euch die Geschichte von Hagar, Sarai und Abraham mal noch ein bisschen genauer unter die Lupe nehmen. Und ich habe euch die drei mitgebracht und möchte einfach mal mit euch gucken, was sind das eigentlich so für Typen. Wenn man das so hört, wie der Georg das uns gerade auch schön erzählt hat, hat man ja das Gefühl, also das könnte auch die letzte Show aus dem Fernsehen sein. Es geht irgendwie drüber und drunter. Alles ist ein bisschen schräg, was die da so alles machen und tun. Und ich möchte diese Leute einfach mit euch noch ein bisschen genauer anschauen. Und ich möchte, dass du dir dabei mal überlegst, mit wem in der Geschichte kannst du dich eigentlich identifizieren? In deiner Situation, vielleicht zu Hause in deiner Familie oder auch in deiner Situation hier bei uns, in unserer Gemeinschaft. Ganz wichtige Rolle in der Geschichte hat die Sarah. Die Sarah wird uns in der Bibel schon im Voraus als wunderschöne, hübsche Frau vorgestellt. Aber ich finde, ihr Charakter an der Stelle ist alles andere als hübsch. Also ich finde, die verhält sich ordentlich daneben, wie sie mit ihrer Sklavin umgeht. Sie ist total unselbstständig, sie kann irgendwie nichts entscheiden. Für alles muss sie ihren Mann fragen und ihm am Rockzipfel ziehen. Können wir nicht so, können wir nicht so. Sie kriegt irgendwie nichts auf die Reihe. Und nebenbei beschwert sie sich und klagt in einem fort. Also total negativ, nichts ist ihr gut genug, alles passt nicht. Nebenbei ist sie in der Zwischenzeit ja auch noch alt und somit wirkt das Ganze irgendwie so ein bisschen alt und verbittert. Also nicht wirklich schön, ihr Verhalten, ihr Charakter an der Stelle. Und das, was sie dann tut, das ist irgendwie noch so das, was das Ganze zum Überlaufen bringt. Heute würde man das einfach Mobbing nennen. Sie mobbt die Hagar im Größten, wie sie es nur irgendwie hinkriegt. Sie macht sie schlecht, sie lässt das, was jetzt die Hagar irgendwie hingekriegt hat und gut gemacht hat, einfach nicht stehen. Das ist die Sarai in unserer Geschichte. Dann haben wir da noch die Hagar. Ich habe diese dunklere ausgewählt, weil sie kommt aus Ägypten. Und ich dachte, das passt ganz gut so zu dem, wo sie vielleicht auch herkommt, zu ihrer Herkunft. Eine Ägypterin, und sie hatte das Recht, das Vorrecht, bei Abraham im Haus zu sein. In einem Haus, in dem die Menschen Gott kennen und in dem über Gott geredet wird. Und sie darf dort Gott kennenlernen. Was für ein Vorrecht. Aber auch sie kommt irgendwie nicht gut weg. Gut, man kann sagen, sie ist schwanger, da ist irgendwie alles erlaubt, aber das ist vielleicht auch nur eine gute Ausrede. Und das, was sie tut, was ziemlich daneben ist, ist, sie überhebt sich. Sie ist hochmütig. Sie hat jetzt den Erstgeborenen der Familie, die ewig darauf wartet, aus sich herausgebracht. Und es ist ihr Sohn. Aber dann die Sarai zu unterdrücken, ist kein schöner Zug von ihr. Grundsätzlich, sie ist schon fremd in der ganzen Lage, in der ganzen Familie. Sie ist nicht mehr zu Hause. Vielleicht fühlt sie sich auch gar nicht so wohl in dieser Situation, in der Familie. Und dann hält sie es einfach nicht mehr aus. Sie läuft weg. Weglaufen ist auch nicht so eine tolle Eigenschaft. Also auch die Hagar kommt irgendwie in der Geschichte nicht sonderlich gut weg. Dann haben wir da noch den Abraham, alter Kerl. Er ist ziemlich passiv in der Geschichte. Er hält sich irgendwie zurück. Was die Sarah sagt, das macht er auch irgendwie auch ziemlich beeinflussbar. Also, ja, er kann sich jetzt auch nicht rühmen, dass er irgendwie die Lage gerettet hätte. Ja, da haben wir sie, die drei aus unserer Geschichte, wo unsere neue Jahreslosung drinsteht. Sie kommen alle nicht ganz gut weg. Vielleicht hast du dich an irgendeiner Stelle wiedergefunden. Vielleicht auch nicht gänzlich, aber vielleicht im Kleinen. So. Vielleicht gab es eine Person, zu der du sagst, oh ja, da neige ich immer so ein bisschen dazu, mich schnell so zu verhalten oder so zu denken. Und ich finde das Schöne, was uns die Geschichte zeigt, ist, zeigt uns die Hagar, die irgendwie gar nicht dazugehört und die fremd ist in der ganzen Lage, die zeigt uns, in all diesen Situationen, das sollten wir doch mit unserem Gott reden. Der weiß doch, wie er uns helfen kann und was wir brauchen und was gut ist. Und das tut sie und das kann sie. So zeigt uns die Geschichte, sie kann's. Und Gott redet mit. Gott nimmt auch teil an diesem Gespräch. Und er sieht nicht nur die Hagar in dieser Situation und hilft ihr, sondern er ist auch heute bei uns da und hilft uns in den Situationen, wo wir vielleicht so nicht glorreich reagieren wie diese drei Personen. Und die Hagar ist aber die, die in dieser Situation einen Sohn bekommt. Und über diesen Sohn gibt es eine Verheißung, die ihr vorhin auch gelesen habt. Und wenn ich die angucke, dann denke ich, ja, danke. Also den würde ich nicht kriegen. Also der kann sich nicht benehmen, der ist ein wilder Esel, hat der Georg vorhin vorgelesen. Der fängt mit jedem Streit an, der kann seine Hand nicht zurückhalten. Und er ist irgendwie auch robust, also es sind vielleicht auch ganz gute Eigenschaften. Er kommt schon durchs Leben, aber nicht sonderlich nett. Und wenn man jetzt so eine Verheißung kriegt, so wird dein Sohn sein, dann ist vielleicht auch klar, dass man, so wie die Hagar, danach mal den Namen Gottes, oh Gott, ausrufen muss. Genau. Also, ich finde, die Lage sieht für die Hagar nicht so gut aus. Und diese Verheißung macht es eigentlich erstmal noch schlimmer. Und trotzdem folgt dann unsere Jahreslosung, die das Ganze in ein Licht hebt, die dir sagt, hey, du bist wertvoll, ich sehe dich. Und ich kümmere mich um dich. Und ich finde, das ist eine unheimliche Ermutigung, die da dahinter steckt, die wir da mitbekommen, dass Gott es gut meint. Vielleicht ist dieses Gott sieht dich für dich auch keine Ermutigung, sondern manchmal macht uns das vielleicht auch zornig und enttäuscht und wir wollen vielleicht gar nicht unbedingt, dass Gott uns sieht. Aber ich bin davon überzeugt, dass Gott dich in deiner Lage sieht, so wie die Hagar. Und dass er dir das genau das auch sagt und dass er uns das heute auch sagt, hey, bleib da, wo du bist. Sei du mir treu in der Lage, in die ich dich gestellt habe, egal ob sie dich jetzt zornig oder fröhlich oder was auch immer macht. Und ich bin da und ich helfe dir. Und was mich unglaublich beeindruckt an diesem Vers unserer Jahreslosung ist, dass da am Ende steht, dass die Hagar Gott auch sieht. Wenn ich jemanden sehe, ich sehe euch alle, und das hat die eindeutige Konsequenz, dass ihr mich auch seht. Also wenn Gott die Hagar sieht, dann sieht sie ihn auch. Und das ist auch das, was sie uns sagt. Und in einigen Urtextstellen, da steht auch bei diesem zweiten Teil von der Jahreslosung, ich habe Gott gesehen und ich bin am Leben geblieben. Das ist das, was im Alten Testament oftmals diese Angst ist. Wenn ich Gott sehe, dann muss ich sterben, dann darf ich nicht mehr sein, dann kann ich nicht mehr existieren oder dann bin ich schon tot, dann bin ich schon im Himmel, wie auch immer. Aber somit kommt mit dieser ganzen Situation ja auch erstmal eine unheimliche Angst. Die Hagar hat Angst, weil sie von dem geprägt ist, dass wenn sie Gott sieht, dann ist es das Ende. Und Gott gibt dir in der Situation Zuversicht und Hoffnung. Und genau in dieser Situation ihrer Angst sieht nicht nur Gott sie, sondern auch sie sieht Gott. Und sie tritt mit ihm in ein Gespräch. Und da steht am Anfang dieses Verses, den der Thomas vorhin schon ganz am Anfang vorgelesen hat, den Anfang, sie ruft Gott beim Namen. Und diesen Namen, den sie dort ruft, indem sie mit Gott in eine Konversation tritt, ist ein Name, den Gott im Voraus Abraham gesagt hat. Abraham war der Erste, dem Gott seinen Namen offenbart hat, dem er gesagt hat, hey, so heiße ich eigentlich. Und das ist in unserer Theologie heute noch eine riesengroße Diskussion um diesen heiligen Gottesnamen, die wir irgendwie immer noch nicht lösen konnten, aber Hagar spricht Gott mit seinem Namen an. Entweder, weil Abraham ein guter Evangelist war, oder weil Gott auch Hagar sich persönlich vorgestellt hat. Das bleibt in der Geschichte offen. Hat aber am Ende auch nicht wirklich Relevanz. Das Wichtige ist, Gott kennt Hagar. Und wenn er sie sieht, dann sieht sie ihn auch und sie redet mit ihm. Und sie lässt sich nicht davon abbringen, von all diesen Lagen, in die sie ihr Leben bringt, an diesem ihrem Gott festzuhalten und mit ihm zu reden. Und genau das wünsche ich euch für euer Jahr, für dein Jahr, das vor dir liegt, dass du in dieses Jahr gehen kannst mit der Gewissheit, Gott sieht dich. Und dass du ihm begegnest als jemand, der ihn auch sieht und mit ihm redet.
Ich wünsche jedem von euch noch ein gutes und gesegnetes neues Jahr und freue mich über jeden, der da ist. Ja, jetzt haben wir schon vom Georg die Geschichte ziemlich ausführlich gehört, wie sie in der Bibel beschrieben ist. Und von der Bettina haben wir jetzt schon auch hier die Hauptdarsteller kennengelernt und haben auch gehört, dass wohl keiner von ihnen perfekt ist. Alle haben so ihre Macken. Und die Geschichte, aus der die Jahreslosung für dieses neue Jahr hervorgeht, könnte das Drehbuch sein für einen Film, der spannender nicht sein könnte. Ja, da ist Abraham, der von Gott ein Versprechen erhält, der der Stammvater ist, also von Gottes Volk, der ja ein wahrhaft mit Gott in Verbindung stehender war und das sicherlich auch verkörpert hat. Eigentlich würde man vielleicht von ihm mehr erwarten, diese Aussage, du bist ein Gott, der mich sieht. Aber wir haben ja erfahren, wie die Geschichte dann ihren Lauf genommen hat. Ja, wir haben schon gehört, dass er also so zahlreich wie die Sterne am Meer oder wie der Sand am Meer sein wird, der Abraham. Und da ist Sarah, die Frau, die mit Abraham verheiratet war und die keine Kinder bekommen konnte. Und in einem Alter war, wo das nach menschlichem Ermessen auch nicht mehr möglich war. Der Zug ist abgefahren. So könnte man vielleicht so im heutigen Deutsch das umschreiben. Und da ist die Hagar, eine junge Ausländerin, haben wir schon gehört, aus Ägypten, und sie war die Magd. Als ich die Puppen da gesehen habe und die Bettina dann mit der Hagar, und die Hagar kommt ja fast ein bisschen besser weg wie Sarah, aber natürlich hat sie auch ihre Macken, da habe ich mir gedacht, sie war eine Magd. Es ist noch keine 2 Jahrhunderte her, da gab es Sklaven auf der Welt. Was hatten die für Rechte? Keine. Und so war es wahrscheinlich damals auch. Das war schon noch ein bisschen anders als zu unserer Zeit. Und deshalb, denke ich, ist die Hagar hier eine Nebendarstellerin, die zur Hauptdarstellerin wird und dann der den Rang abläuft und zum Schluss dann diese Aussage auch macht, du bist ein Gott, der mich sieht, die natürlich darin gipfelt, keiner kommt gut weg und die, die eigentlich Gott am fernsten ist, macht die Aussage, dass sie ihn erkannt hat. Das ist der Hammer. Ja, die Not war aufgrund des fortgeschrittenen Alters groß, wir haben es schon gehört. Und die Sarah kam dann auf die Idee, Abraham ihre Magd, die Hagar, als Frau zu geben, damit sie an ihrer Statt ein Kind gebären soll. Der Plan ging auf, Abraham ließ sich das nicht zweimal sagen, wahrscheinlich wird die Hagar einige Jahre jünger gewesen sein, auch als die Sarah. Und schwupp war die Hagar schwanger. Und als Hagar bewusst war, dass sie Abrahams Sohn und damit den Erben unter der Brust trägt, ist ihr das wohl zu Kopfe gestiegen. Das ist ganz live, könnte bei uns heute auch so sein. Da steigen auch manche Dinge einem zu Kopfe, wenn man Dinge dann erreicht hat, die man ja so vielleicht nicht erwartet hat, oder plötzlich steht man auf einer gleichen Ebene wie einer, der halt vorher vielleicht irgendwie mehr zu sagen hatte oder eine höhere Rolle, auch ja wie die Sarah, inne hatte. Und wir lesen im Vers 4, sie achtete ihre Herrin, Big Boss, hier ist oben, da ist unten. Aber das hat sich verdreht, aus unten wurde oben. Und die achtete sie eben gering. Und anstelle Sarah eigentlich dankbar zu sein, weil sie hat ja damit auch die Hagar in einen Dienst gerufen, in dem sie niemals gedacht hat, dass sie in diesen Dienst kommen würde. Das ist ja eine Ehre, das ist ja ein Upgrade, wie man heute vielleicht neudeutsch sagen würde. Also anstelle dankbar zu sein, wurde Hagar überheblich. Ja gut, und das wiederum hat dann zum Zickenkrieg geführt. Zickenkrieg, sagen die jungen Leute heute, das ist, wenn sich die Damen hier irgendwie die Köpfe einschlagen. Und dann fordert Sarah Abraham auf, ihr Recht zu verschaffen. Weil sicherlich damals Abraham der Herr des Hauses war und nicht die Damen diese Aufgabe inne hatte. Und sie sagte sogar, schaffe mir Recht vor Gott, weil sie fühlte sich auch von Gott unrecht behandelt. Und Abraham war ja der Auserwählte. Und deshalb, denke ich, ist es ganz richtig, wie das dann so auch vonstatten ging. Und die Bibel ist an dieser Stelle, finde ich, mir ist jetzt das Wort eingefallen, emanzipiert, aber ich glaube, das passt gar nicht so richtig. Oder ist sie vielleicht irgendwie tolerant, weil Abraham hält sich fein raus. Das hätte ich nicht gedacht. Wenn Abraham die Stellung, die er hatte, auch hätte er die wahrnehmen können, sollen, müssen und dann wirklich den Streit auch schlichten. Ich glaube, das machen heute sogar teilweise noch Väter in Familien, wenn es da vielleicht mal Streit gibt. Oder vielleicht auch Mütter. Das kommt immer wegen auf die Rollenverteilung an. Aber der Abraham hält sich fein raus und sagt zu Sarah, mach wie du willst. Sie gehört dir. Das ist ja dein Eigentum, deine Magd. Ja gut, die Ordnung scheint dann wieder hergestellt zu sein. Doch bevor Hagar einen kräftigen Anschiss inklusive Demütigung, so nach dem Motto, wer bist denn du schon? Von Sarah erhält, haut sie ab. Weg. Das ist doch Hackermacherei, oder? Beleidigt, erbost, weg. Sie flieht in die Wüste. Und hier könnte die Geschichte jetzt ein trauriges Ende nehmen. Denn was will eine schwangere Frau allein in der Wüste? Hat sich Hagar verrannt? Tja, es muss nicht immer so tragisch sein wie in dieser Geschichte, aber kennen auch wir in unserem Leben, dass wir uns verrannt haben? Es muss nicht immer so dramatisch und so mit einem großen Ereignis vielleicht wie hier was zu tun haben. Es gibt bestimmt auch öfter mal im Beruf, im Alltag, in der Familie Situationen, wo auch wir uns verrennen, auch in kleinen Dingen. Aber das Ergebnis dann zum Schluss irgendwie so weg und Kopf in Sand und schon beleidigt, das ist, glaube ich, ziemlich eher häufig als eher andersrum. Und dann kommt plötzlich Hoffnung auf. Nicht nur, dass Hagar in der Wüste eine Wasserquelle findet, sondern es kommt zu einer Begegnung mit Gott. In Form eines Engels können wir das lesen. Und der fragt dann, wo kommst du her und wo willst du hin? Das ist eine sehr sachliche und nüchterne Frage, die nichts anderes zum Ausdruck bringt wie, Mädchen, denk doch mal nach. Und das Ganze gipfelt dann darin, dass ihr der Engel empfiehlt, zu ihrer Herrin zurückzukehren und sich auch noch unterzuordnen. Das geht überhaupt nicht, nur über meine Leiche. So könnte hier eine durchaus denkbare Antwort sein. Nun, vielleicht wäre es auch damals so ausgegangen, wenn nicht der Engel ein Versprechen an Hagar gegeben hätte. Ich will deine Nachkommen so vermehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Wow! Das ist für eine Magd, für eine Sklavin, für so eine wie die Hagar, eine Wahnsinnsaussage. Und, gibt's noch einen obendrauf, du sollst einen Sohn gebären, den sollst du den Namen Ismael geben und er wird zu einem, wir haben es ja schon gehört, also so einem wilden Mann heranwachsen. Ich habe dann für mich gedacht, auf jeden Fall war der keiner mehr untertan. Dieser wilde Ismael, der war nicht so wie die Hagar, Magd, Sklave, der war kein mehr untertan, der war frei. Der hat genau das ausgelebt, was die Hagar vielleicht manchmal verzweifelt gedacht hat, so ungerecht, meine Herrin, die kommandiert mich hier rum und ich muss immer alles machen, was die will und ich bin hier eben unfrei und sie ist frei. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Das ist eine Wahnsinnsaussage, die hat eine Dimension. Erstens wusste damals wahrscheinlich weder die Hagar noch der Abraham noch irgendwer, dass dann der Ismael mal Geschwisterkriecher wird, weil da war noch weit nahe. Aber diese Aussage lesen wir hier schon. Also muss es auch noch mehr Nachkommen dann geben auf der Seite vom Abraham, weil er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Und so haben wir schon gehört, so gilt Ismael als der Stammvater der Araber. Wir waren mal in Israel, meine Frau und ich, war sehr interessant, kann man nur jedem empfehlen, mindestens einmal nach Israel zu reisen. Und da haben wir auch dann was gehört über die Juden und die Araber, die sind also hier ganz eng verwandt, ne? Das ist ja klar. Aber es sind ganz unterschiedliche Völker. Wenn ihr im Fernsehen mal die Tagesschau anschaut und es kommt da was von Araber, dann ist immer, da geht richtig, da ist es eine andere Art von Leben. Also die leben viel intensiver, viel mehr Geschammel und so weiter, so nehme ich das wahr. Ich will Ihnen nicht zu nahe treten. Zum Glück ist hier kein Araber unter uns heute Abend, gell? Sonst könnte ich das vielleicht nicht so freizügig hier sagen. Aber das ist einfach anders. Und der Ismael war auch einfach anders. Okay, aber dieses Versprechen von Gott, jetzt kommen wir wieder zurück auf die Geschichte, dieses Versprechen von Gott durch seinen Engel haben der Hagar die Augen geöffnet. Und nun erst erkennt sie, du bist ein Gott, der mich sieht. Ich weiß nicht, ob sie den Gott schon gekannt hat, aber sie hat gesehen, der, wo das alles gemacht hat und dafür verantwortlich war, das hat sie gesehen. Das muss ein Gott sein, der mich sieht. Eben genau der. Du bist ein Gott, der mich sieht. Und dieser Satz aus dem Munde von der Hagar hat sich ihr Leben verändert. Weil ohne das zu erkennen, glaube ich nicht, dass sie wieder zurückgegangen wäre. Weil da hat sie ja wieder dann, demütige dich unter deiner Herrin. Wer macht denn das schon gern? Tja, und dann geht es uns nicht auch so, dass sich Gott um uns sorgt, uns durch die Höhen und die Tiefen des Lebens begleitet, uns fragt, wo kommst du her und wo willst du hin? Und oft erkennen wir das erst im Nachhinein. Und die Bettina hat es so wunderbar ausgeführt, alle sehen jetzt mich und ich sehe euch alle. Und es ist ein Wahrnehmen, ein Gegenüber, ein sich gegenseitig erkennen. Und die Hagar hat erkannt, du bist der Gott, der mich sieht. Und sie hat auch ihn gesehen. Und das ist einfach besser, wenn wir unser Vertrauen, die wir ja schon Christen sind, bereits im Voraus auf Gott setzen, mit ihm rechnen und ihm uns anvertrauen. Und da bin ich mir ziemlich sicher, dann bleibt uns mancher Kummer erspart. Und aus meinem eigenen Leben kann ich berichten, wie gut es ist, wenn man weiß, da ist einer, der mich sieht, der mich hört, der mich kennt, der mich trägt und liebt. Und dass es dabei nicht immer nur nach meinem Willen geht, ist zuweilen schmerzhaft. Aber im Nachhinein betrachtet eine durchaus interessante und meist gute Erfahrung. Sehen und gesehen werden. Das haben wir im Verkehrsunterricht, Grundschule, schon gelernt. Da sind wir dann noch auf den Fahrradplatz nach Bad Mergentheim. Beides dient zu unserem Schutz und zu unserer Sicherheit. Auf unser Leben übertragen heißt das, Gott sieht mich. Und das hat überhaupt nichts mit Überwachung zu tun, sondern mit Liebe, mit Fürsorge und dass er das Beste für mich möchte. Und Gott schenke, dass wir das sehen und erkennen und so auch ein gottgefälliges Leben führen, jetzt in diesem neuen Jahr 2023. Das wünsche ich uns allen.
Da war sie nun, die Hagar, der man bitteres Unrecht getan hat. Aber auch sie war ja nicht lieb und nett zu Sarah. Hagar und Sarah, zwei Frauen, die sich nach Ansehen sehnen, aber nur aufeinander herabsehen können. Welch Elend.
Jetzt sitzt sie verzweifelt in der Wüste an der Wasserquelle. Und dort findet sie der Engel des Herrn. Er findet sie. Das heißt, er hat sie gesucht. Der Engel stellt Fragen, hört zu und schickt sie wieder zurück in diese schlimme Situation. Aber nicht ohne Perspektive. Er verheißt Ismael. Das bedeutet, wie wir schon gehört haben, Gott hat dein Elend gehört. Das heißt, die Hagar fühlt sich angesehen, wahrgenommen, wertgeschätzt. Das kennen wir auch, oder? Uns geht's auch besser, wenn wir gesehen wären. Neulich hat jemand zu mir gesagt, weißt du, wenn ich in die Kirche gehe, mich hinaussetze, mitsing, mitbet, danach wieder heimgehe und mich niemand beachtet oder mit mir geredet hat, dann ist es halt so. Aber wenn ich zu den Apis gehe und mich niemand beachtet oder mit mir redet, das wird mich verletzen. Es ist Grundbedürfnis von jedem Menschen, gesehen zu werden, wahrgenommen und wertgeschätzt zu werden. Entschuldigung. Ich lese eine Geschichte vor von einem Jungen, der Gott treffen wollte. Er war sich sicher, dass der Weg zu dem Ort, an dem Gott lebte, ein sehr langer war. Darum packte er einige Cola-Dosen und Schokoriegel in seinen Rucksack und machte sich auf den Weg. In einem Park sah er eine alte Frau, die auf einer Bank saß und den Tauben zuschaute. Der Junge setzte sich zu ihr und öffnete seinen Rucksack. Als er eine Cola herausholen wollte, sah er den hungrigen Blick der Frau. Also nahm er stattdessen einen Schokoriegel heraus und gab ihn der Frau. Dankbar nahm sie den Riegel und lächelte ihn an. Ein wundervolles Lächeln. Um dieses Lächeln noch einmal zu sehen, bot ihr der Junge auch eine Cola an. Sie nahm sie und lächelte wieder, noch strahlender als zuvor. So saßen die beiden den ganzen Nachmittag im Park, aßen Schokoriegel und tranken Cola, ohne auch nur ein Wort zu sprechen. Als es dunkel wurde, wollte der Junge nach Hause gehen. Nach einigen Schritten hielt er inne, ging zurück und umarmte die Frau. Die schenkte ihm dafür ihr allerschönstes Lächeln. Zu Hause fragte ihn seine Mutter, »Was hast du denn heute Schönes gemacht, dass du so fröhlich aussiehst?« Der Junge antwortete, »Ich habe mit Gott Mittag gegessen, und sie hat ein wundervolles Lächeln.« Auch die alte Frau war nach Hause gegangen, wo ihr Sohn sie fragte, warum sie so fröhlich aussehe. Sie antwortete, ich habe mit Gott Mittag gegessen und er ist viel jünger, als ich dachte. Die Hagar hat durch den Engel Gott gesehen. Es war nicht Gott selber, es war ein Engel. Mir hat sich dort die Frage gestellt, wem kann ich zum Engel werden, dass jemand durch mich Gott sieht und erkennt? Vielleicht können wir uns das als Hausaufgabe für das kommende Jahr mitnehmen, dass wir unserem Nächsten zum Engel wären, dass wir ihn wahrnehmen, wertschätzen, ihn ansehen und dass diese Person dann Gott erkennt und wie Hagar sagt, du bist ein Gott, der mich sieht, und das in jeder Lebenslage.